Ja, genau. Als ich am Freitag bei der Männernacht angekündigt habe, dass ich eine Predigt vorbereitet habe und dann sofort das Du schon wieder aus dem Publikum erscholl, dachte ich, ja, meine Aufgabe in der Gemeinde ist Lückenfüller. So wie letzte Woche dem Norman eingefallen ist, dass er Verantwortung für die Kinderklasse hat, ist dem Olli Buck am Donnerstag eingefallen, dass er eigentlich für den nächsten Tag einen Flug nach Seattle gebucht hat, um beim Trauergottesdienst von Scott dabei zu sein. Also meine Aufgabe ist Lückenfüller in der Gemeinde. Ansonsten bin ich Ingenieur, Verfahrenstechniker, und da versuchen wir ja auch ganz viel Lücken zu füllen, technologische Lücken zu füllen. So, das heißt, das mache ich eigentlich auch in meinem Job eigentlich die ganze Zeit. Und wenn du mich noch ein bisschen besser kennenlernen willst, die ARD hat am Freitagabend einen Spielfilm herausgebracht über meine Frau. Und ich werde auch normalerweise in den Bekanntenkreisen, in denen wir vorgestellt werden, werde ich meistens über meine Frau definiert, weil irgendwie für den Ingenieursberuf interessieren sich so viele Leute nicht, sondern meine Frau ist Menschenrechtsanwältin. Und da wurde dann die Geschichte von einer Berliner Menschenrechtsanwältin verarbeitet, die regelmäßig nach Bangladesch reist und die deutsche Textilindustrie verklagt, weil sie Menschenrechte in Bangladesch verletzen. Und der Ehemann hat ganz viele Probleme, weil er zu viel arbeitet. Jetzt mit seinem dritten Kind darüber nachdenkt, noch ein Haus zu kaufen, das man dann als Sommerhaus ausbauen könnte. Probleme mit seinen zwei älteren Kindern hat. Also guckt euch den Film an und dann seht ihr ganz viele von meinen Problemen. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind. Ist ganz komisch. Ist ganz, ganz komisch. Wer von euch hat Webcams installiert? So, ich brauche mal die erste Folie. Wer ist das? Wir müssen jetzt von mir wegkommen zur Predigt und von den Problemen meines Alltags hin zu Lösung. Wir sind ja Ingenieur, wir suchen ja Lösungen. Wer ist das? Als Harald der Erste, jetzt kommt Freunde Skandinaviens. Also ist Harald der Erste, kannst du mal einblenden? Der lebte im 10. Jahrhundert und hat Dänemark und Norwegen vereinigt. So, aber der hatte einen Spitznamen. Blauzahn, hervorragend. Nächste Folie bitte. Genau, auch als Blauzahn bekannt, ja, Bluetooth. So, und wenn ihr jetzt noch mal alle eure Handys rausholen wollt, dann guckt euch doch mal ganz rechts oben das Bluetooth-Zeichen an, ja? Könnt ihr gleich dazu nutzen, alles auf lautlos zu stellen, ne? Für die, die es noch nicht getan haben, ja? Gleich mal auf lautlos stellen. Ich mag keine Unterbrechung. Und dann mal die nächste Folie. Wenn man sich nämlich die Runen für H und B anschaut, Harald Blauzahn, und die beiden zusammentut, die Rune für H und B, das ist die nächste Folie, hat man das Bluetooth-Zeichen. Ja? Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. So, was hat das alles mit einer Predigt zu tun? Naja, ich habe ja. Ne? Also wenn du bei uns zum Gottesdienst kommst, da wird nicht nur der geistliche Mensch, sondern der ganze Mensch gebildet, weil wir hier nämlich alle Spektren der Gesellschaft widerspiegeln oder darauf bauen, in der Zukunft sie definitiv wiederzuspiegeln. Aber ich habe einen ganz kurzen Artikel gelesen oder vorgelesen bekommen aus der Zeit, aus der letzten Woche. Blauer Zahn. In einem Acker auf Rügen. Ah, allein da schon, ja. Mecklenburg. Wunderbar. Kann nur ein guter Artikel sein, der mit Mecklenburg im ersten Satz beginnt. Hat man jetzt einen Silberschatz gefunden, der vermutlich von Harald dem Ersten stammt? Er lebte von 910 bis 987, war König von Dänemark und Norwegen, trug den Beinamen Blauzahn. Als Techniker von Ericsson und Nokia die Datenübertragung per Funk entwickelten, wurde sie zu seinem Ehren Bluetooth genannt. Merke, ein fauler Zahn verhindert späten Ruhm keineswegs. Tut mir leid, Zahnärzte, wir untergraben eure Autorität. Aber da drinnen wird berichtet von einem Schatz, der im Acker vergraben wurde. Ein Silberschatz. Matthäus 13, Vers 44. Matthäus 13, Vers 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Ich händigt ihn. Wir haben ja leider keine Steine. Das Himmelreich gleicht einem Schatz. Als kleines Kind wollte ich immer Schätze finden. Ich bin schon als 10-Jähriger in verlassene Häuser eingestiegen, die man eigentlich nicht mehr betreten durfte. Das wissen meine Eltern auch gar nicht. Ich hoffe, sie hören sich jetzt diese Predigt nicht im Internet an, um dann auch nachträglich Sorgen zu bekommen. Ich bin in meine alte, zerfallene Häuser eingestiegen. Da war ich so 10, 11, 12 mit meinem Bruder, der war 2 Jahre jünger. Weil wir wollten Schätze finden. Warum? Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich einen Schatz finde, dann wird mein Leben ganz einfach. Wenn ich mal einen Schatz finde, dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dann muss ich nicht über meine Zukunft nachdenken, dann wird der Schatz für mich sorgen. Schon als 12-Jähriger habe ich mir offensichtlich Gedanken darüber gemacht, wie ich Sicherheit in meinem Leben finde. Kannst du dir ja vorstellen, wie das dann 30 Jahre später ist. Ich schummel ein bisschen mit meinem Alter. Ich wünsche mir eigentlich schnelle Sicherheit. Ich wünsche mir Ruhe, Frieden. Und mein Christian hat ja darüber schon gerade gebetet. Was sind denn wirklich Quellen von Sicherheit? Und die erste Frage, die ich mir natürlich stelle, oder die erste Sorge, die immer wieder hochkommt in meinem Leben, ist wirtschaftliche Sicherheit. Ich wünsche mir als allererstes mal wirtschaftliche Sicherheit, dass ich meine Kinder keine Sorgen machen müssen. Ich habe mit meiner Frau diese Woche abends mal kurz darüber geredet, dass ich in Dispo musste auf meinem Konto. Und das hat meine Tochter sofort verunsichert, die das zufälligerweise mitgehört hat. Ja? Also schon spannend, 10 Jahre alt, wie schnell wir uns Sorgen machen über wirtschaftliche Sicherheit. Und wie schnell wir dann unruhig werden. Ich habe am letzten Sonntag eine Statistik vorgelesen, dass wir die Anzahl der Menschen, die in Armut leben, auf der Welt sich in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert hat. Von 29% Weltbevölkerung mittlerweile nur noch 9% Weltbevölkerung. Trotz Wachstum der Bevölkerung von 1,5 Milliarden auf unter 600 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze. Also es ist immer unwahrscheinlicher, dass man in Armut endet in dieser Welt. Trotzdem bereitet das für mich so viele Probleme. Geht mal zu Lukas 12 mit mir. Vers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen, will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und ich kann diese Stelle, ich baue kein Getreide an, ich habe keine Scheunen, aber ich kann da mein Leben total gut reinsetzen. Ja? Ich kann mich daran erinnern, wie ich als Student wirklich immer gesagt habe: Wenn ich erst meinen Abschluss habe, ja, wenn ich meinen Diplom-Ingenieur in der Tasche habe, dann habe ich Ruhe für meine Seele und dann wird alles einfacher. Ganz kurze Enttäuschung an alle, die gerade an ihrem Abschluss arbeiten. Wahrscheinlich nicht. Mach deinen Abschluss, investier dich, aber die endgültige Ruhe findest du darin nicht. Nach meinem Abschluss habe ich gesagt: Jetzt finde ich mal einen richtig sicheren Job. Ja? Eine Firma, bei der ich arbeiten kann, wo ich dann regelmäßiges Einkommen habe, wo alles in Ordnung ist, wo ich dann weiß, das kann ich erwarten, das sind meine Pflichten, das sind meine Verantwortungen und das sind meine Rechte. Und dann finde ich Ruhe für meine Seele. Für alle, die ihr gerade nach einem Job sucht oder nach einem neuen Job sucht, weil der alte vielleicht nicht genügend Ruhe bringt, auch der Neue bringt keine. Ich habe dann mich selbstständig gemacht, habe eine Firma gegründet und habe gedacht, so wenn die Firma, ne, wenn der es mal gut geht, wenn alles gut läuft, ich brauche nicht weiter erklären, ne? Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich bin so leicht davon angetriggert, dass wenn meine Umstände bestimmten Ansprüchen entsprechen, dann habe ich die Ruhe. Und die wirtschaftliche Sicherheit, dann habe ich Ruhe für meine Seele. Und Gott warnt uns hier, ganz klar. Ne? Du nah, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was willst du dann mit deinem Abschluss? Mit deinem Job? Mit deiner Firma? Mit deinem Haus? Mit deinem Auto? Mit deiner Scheune? Mit deiner Insel? Ich weiß ja nicht, wo der eine oder andere seine Ruhe sieht. Ich weiß nur, dass ich ganz leicht sie in materiellen Sachen suche, aber eigentlich nie gefunden habe. Wenn ich Schätze suche, ich suche Sicherheit, emotionale Sicherheit. Johannes 16, Vers 33. Die wirtschaftliche Sicherheit ist eine Herausforderung, die ist wichtig, da muss man sich auch drum kümmern, das kommt nicht von allein, das ist klar, aber eigentlich geht es mir sehr, sehr gut. Was ich brauche oder immer wieder suche, ist emotionale Sicherheit. Zweiter Punkt, Johannes 16, Vers 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und als ich die Stelle zum ersten Mal gelesen habe, dann habe ich gedacht, so, okay, in der Welt habe ich Angst, wenn ich dann einmal bekehrt werde, dann finde ich emotionale Sicherheit alleine nach meiner Taufe. Aber du hast heute gerade sehr, sehr ehrliche Offenheit von Christian gesehen. Nee, Angst kommt immer wieder hoch. Vielen Dank für deine Offenheit. Kommt in dein Leben, kriecht in mein Leben rein. Es ist sozusagen eine gegenläufige Statistik in Deutschland. Wenn man die Anzahl der diagnostizierten Depressionen 2000 im Vergleich zu 2011 haben sich verdoppelt. So, Angst ist da, ist in unserem Leben da. Und wir suchen emotionale Sicherheit. Es gibt diverse Ursachen für Ängste. Wirtschaftliche Sorgen haben wir angesprochen. Was bei mir ganz, ganz viel Angst auslöst, ist Einsamkeit. Ich bin sehr extrovertiert. Ich fühle mich hier auf der Bühne sicherer als irgendwo alleine in einem Hotelzimmer 500 Kilometer weg von zu Hause. Ich fühle so, hier kann mir nichts passieren. Hier sind Leute da, die auf mich aufpassen. Hier sind Leute da, mit denen kann ich reden. Die müssen mir jetzt zuhören. Und ich kann ganz, ganz schnell emotionale Sicherheit in meinen Mitmenschen suchen. In den Menschen um mich herum. Ne? Und so gebe ich so denen die Verantwortung. Du musst jetzt dafür sorgen, dass ich mich sicher fühle. Kann ich das ganz schnell auch mal auf meine Freunde abwälzen? Ich kann mir ja sagen, also Freunde kommen und gehen. Die müssen sich auch um die wirtschaftliche Sicherheit ihrer Familie kümmern. Und ich weiß noch, so Mitte der 2000er, als es wirtschaftlich sehr schlecht aussah in Berlin, ne, als Hauptstadt mit der höchsten Arbeitslosigkeit von den Bundesländern, ganz viele Geschwister weggezogen sind, viele gute Freunde nicht mehr hier in der Stadt hatten, deswegen ist die Freundschaft nicht weg. Das ist eine ganz andere Qualität in einer Beziehung, wenn jemand dann 400, 500 Kilometer weit weg wohnt, 1000 Kilometer weit weg wohnt, in die USA gegangen ist und mehrere 1000 Kilometer weit weg wohnt. Du hast keine Kontrolle darüber, was mit deinen Freunden in der Zukunft passiert. Und deine emotionale Sicherheit kannst du langfristig, wenn Freunde stabilisieren mein Leben. Und ich brauche meine Freunde. Aber es ist nicht mein Fundament. Es darf nicht mein Fundament sein. Tolle Brüder, tolle Schwestern, die dann einfach woanders hingezogen sind. Wenn du jetzt gerade noch an der Uni bist, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch in alle Himmelsrichtungen verteilt, ist nochmal viel größer. Und was für eine Welt leben wir? In einer globalisierten. Jedes große Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, die haben an, nach 2 Jahren am Hauptstandort musst du 2 Jahre nach Asien. oder in die USA. Wir werden uns immer wieder verteilen. Und natürlich können wir zusammenkommen. Und natürlich sind wir dankbar für Bluetooth-Kommunikation und Ähnliches, dass wir trotzdem in Verbindung bleiben können. Aber ich brauche natürlich Sicherheit, die mehr ist als nur Freunde. Also die größte Last als Sicherheitsstifter in meinem Leben trägt meine Frau. Also meine Frau, da hängt ganz viel von meiner emotionalen Sicherheit auf. Die lade ich ganz viel davon ab. Ich bin auch, glaube ich, unglaublich gesegnet mit meiner Ehe, in meiner Ehe. Meine Frau ist heute 40 geworden, haben wir ein bisschen darüber nachgedacht, was machen wir so die nächsten 40 Jahre in unserem Leben. Da hat unser Kleinster Fieber und hat sich schön die halbe Nacht übergeben, so sie ist bei ihm. Könnt ihr also nur über die modernen Medien, Bluetooth und so weiter zum Geburtstag gratulieren. Aber ich lade ganz viel von meiner Sicherheitsbedürfnis bei meiner Frau ab. Und ich bin sehr, sehr glücklich in meiner Ehe. Wir hatten irgendwie letztens im Bibelkreis, wo wir kurz darüber geredet haben, können wir uns ja auch mal mehr Gedanken über unsere Ehen machen. Und dann meinte sie so klein, ja, ich habe jetzt nicht so viel Prozent meiner Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich selbst überwinden, um in meiner Ehe glücklich zu sein, meinte sie so, vielleicht 20%. Und ich so, wie bitte? Von den 525.600 Minuten im Jahr muss ich mich vielleicht 10 Minuten selbst überwinden, um mit dir zusammen zu sein. Und du sagst 20%? Ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Frau. Aber es sollte definitiv nicht mein Fundament sein. Ich habe letzte Woche gesagt, ich war bei einer Geburtstagsfeier von einer Organisation, deswegen war ich spät im Bett. Letzte Nacht war ich bei dem live bei dem Trauergottesdienst von Scott dabei. Und du, also innerhalb von wenigen Monaten einen guten Freund verloren. Das kann mir in meiner Ehe genauso gut passieren. Darüber nachzudenken, erschüttert meine emotionalen Grundfeste total. Aber genau deswegen. Emotionale Sicherheit aus meiner Ehe stabilisieren? Ja. Sicherheit, Fundament. Kinder. Also da kann ich mit gutem Herzen sagen, da muss ich mich deutlich öfter selbst überwinden, um Freude zu haben an meinen Kindern. Besonders wenn sie sich nachts in mein Bett übergeben. Da muss man an Selbstüberwindung viel, viel häufiger leben. Trotzdem eine große Gefahr, dass ich irgendwie Sicherheit daraus ziehe. Aus meiner Beziehung zu meinen Kindern, was sie von mir denken, wie es ihnen geht, wie sie sich entwickeln. Ganz, ganz schwierig. Und du siehst eigentlich, meine emotionale Sicherheit, die ich so leicht auf Menschen baue, darf eigentlich nicht von Menschen kommen. Jeremia 8. Und wer kann es schonungsloser beschreiben als Jeremia? Wunderbares Buch. Jeremia 8, Vers 21. Mich jammert von Herzen, dass mein Volk so ganz zerschlagen ist. Ich gräme und entsetze mich. Ist denn keine Salbe in Gilead? Ist kein Arzt da? Warum ist die Tochter meines Volkes nicht geheilt? Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augentränen Quellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte, die Erschlagene meines Volkes. Kapitel 9. Ach, dass ich eine Herberge hätte in der Wüste, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen ziehen, denn es sind lauter Ehebrecher, treulose Haufe. Sie schießen mit ihren Zungen lauter Lüge, keine Wahrheit, treiben es mit Gewalt im Lande, gehen von einer Bosheit zur anderen. Mich aber achten sie nicht, spricht der Herr. Ein jeder hüte sich vor seinem Freunde, traue auch seinem Bruder nicht, denn ein Bruder überlistet den anderen, ein Freund verleumdet den anderen, ein Freund täuscht den anderen. Sie reden kein wahres Wort. Sie haben sich daran gewöhnt, dass einer den anderen betrügt. Sie freveln. Es ist ihnen leid, umzukehren. Es ist allenthalben nichts als Trug unter ihnen. Und vor lauter Trug wollen sie mich nicht kennen, spricht der Herr. Hass, Gewalt, Misstrauen, kann so leicht in meinem Herzen hochkommen. Und wenn wir so lange zurückschauen in unserer Geschichte, wie leicht eine ganze Gesellschaft kippen kann oder der Mehrheitsanteil in einer Gesellschaft kippen kann und du deine Nachbarn von einem Tag auf den anderen nicht mehr wiedererkennst, du deine Freunde von einem Tag auf den anderen nicht mehr wiederkennst. Ein schönes Buch dazu lesen willst, Adressat unbekannt. So eine Freundschaft zwischen einem Israeli und einem Deutschen. Und der Israeli lebt in den USA und hat seine Tochter zum Studieren in München. Und dann beginnt 1933 der Nationalsozialismus. Und was dann passiert aus dieser Freundschaft? So leicht, dass Menschen sich ändern, dass Entscheidungen getroffen werden, dass Dynamiken sich ändern. Hass wächst so leicht. Selbst in den innersten Beziehungen. Ich kann mich daran erinnern, wie wir ganz am Anfang von unserer Firma einen Mitarbeiter verloren haben, weil der zu Hause einen Rosenkrieg hatte. Sich scheiden lassen von seiner Frau. Nach 6, 7 Monaten konntest du nichts mehr mit ihm anfangen. Der war psychisch komplett am Ende. Weil die sich gegenseitig so zerfleischt haben, was einmal verheiratet miteinander gewesen ist. Er musste stationär behandelt werden, psychisch, weil er sich so zerfleischt hat, gegenseitig mit seiner Frau. Ich sollte meine Sicherheit nicht aus Menschen ziehen. Ich brauche Menschen, die stabilisieren meine Emotionen, die stabilisieren meine Geistlichkeit, die stabilisieren mein Leben. Keine Beziehung mit irgendeinem Menschen in diesem Leben kann dir ein Fundament sein, um dich für immer und ewig, und wenn es klappt, aber ich will nur sagen, ist jetzt nicht die größte Sicherheitsquelle, sondern was wir brauchen, ist eine geistliche Sicherheit. Was wir brauchen, ist ein Fundament, von dem ich weiß, dass sich das nicht auflöst. 1. Timotheus, Vers 2. Also mein dritter Punkt. Einen Schatz suchen. Und ich kann mich auch total gut mit Schatzsuchen im Acker identifizieren. Wenn wir die Zeit schon mal bemüht haben, als wir in Deutschland jede Menge Spuk und Gewalt erzeugt haben und dann auch die Konsequenzen davon spüren mussten. Mein Urgroßvater hat im April 1945 den Familienschatz im Acker hinterm Haus vergraben. Mein Urgroßvater war Bauer. Über mehrere Generationen haben die maßens dort in dem Dorf gelebt, gewohnt. Der Acker wurde immer größer, der Hof wurde größer. Und dann sammelt man ja sozusagen dann das Familiensilber, Ringe, Ketten, Ohrringe, was man so sammelt. Und dann April 45, es war offensichtlich, das wird eine Plünderung, Zerstörung kommt jetzt auch nach Mecklenburg. Obwohl es in der Bundeswehr immer den Witz gab, wenn es Atomkrieg geht, geh nach Mecklenburg, da kommt er 100 Jahre später. Sehr verlassen. Aber so, dann war leider April 45, Typhus, schwer krank, trotzdem klaubt den gesamten Familienschatz zusammen, läuft 100, keiner weiß es so genau, mehrere Meter hinters Haus und vergräbt den Schatz. Innerhalb von 6 Tagen ist er am Typhus erlegen und keiner konnte mehr aus ihm herausbekommen, wo er den Schatz vergraben hat. Also 2, 3 Wochen später wurde das gesamte Dorf besetzt. Meine Urgroßmutter, dann ohne Mann, mit meinem Großvater wurden enteignet, von einem Hof getrieben, haben dann in einer Scheune ein paar Kilometer weiter gelebt. Der Schatz ist bisher nicht gefunden worden. Seit 70 Jahren wird da Landwirtschaft auf diesem Boden betrieben. Da wurden mittlerweile sehr, sehr große Pflüge und sehr, sehr große Traktoren eingesetzt. Und du weißt ja, dass die kleinen Teile, die sickern in der Erde leichter runter, die großen Steine kommen immer wieder nach oben, ne? Und die kleinen Partikel rinnen an den großen runter. So, das Zeug liegt jetzt wahrscheinlich über einen halben Quadratkilometer verteilt, irgendwie so 1 bis 1,5 Meter unter der Erde. Du kannst jetzt dir gerne nochmal Zeit nehmen, nach Mecklenburg fahren und Schatzsuche betreiben. Ich gebe dir so grundsätzliche Koordinaten, wir machen dann halbe, okay? Ich habe die Info, du hast die Arbeit. So, aber ich war total davon angetrieben, diesen Schatz zu finden. Als ich das erfahren habe, als 14-Jähriger, wie bitte, unser Familienschatz, der liegt irgendwo im Acker? Den wirklichen Schatz, den habe ich dann erst mit 19 gefunden. 1. Timotheus, Kapitel 2. Vers 3. Dies ist gut. und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt, als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Und den größten Schatz, den ich gefunden habe in meinem Leben, ist die Wahrheit. Und damit lehnst du dich natürlich im 21. Jahrhundert schon mal ganz weit aus dem Fenster. Du hast also die Wahrheit gefunden. Ist ja interessant. Lass mich mal ganz kurz mein Telefon vorbereiten, ne? Nur für den Fall, dass ich da irgendwie das Krankenhaus anrufen muss. Ne? Und das ist, was Paulus hier sagt, dass es die Wahrheit gibt. Und ich glaube, mit dem Anspruch, mit dem Jesus vor 2000 Jahren gepredigt hat, den er heute genauso predigt wie vor 2000 Jahren, der würde das gleiche Schicksal erleiden. Sich hinzustellen, zu sagen, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Wie verrückt bist denn du eigentlich? Intolerant, furchtbar, grausam. Du bist ja gewalttätig. Du bist ja ein Nazi. Aber ich habe genau gewusst, mit 19 Jahren, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht. Irgendwas fehlt. Es fällt so schwer, Sachen zu beurteilen. Du kannst heute so und morgen so sein. Egal. Keine Klarheit. Keine Richtung. Keine Wahrheit. Und dann kommt da einer und sagt, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, da ist nicht nur einer, der sich die Gedanken über mich macht, sondern der sagt, wir können begreifen. Wir können verstehen und wir können uns verändern. Und wenn es irgendetwas gab, was ich als 19-Jähriger gespürt habe, ist dann, dass diese Welt Veränderung braucht. Dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Der Weg dann, dass die anderen sich ändern müssen hin zu dem, dass das auch mich mit einschließt, war ein bisschen länger. Und der ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich sehe sehr schnell Probleme im anderen. Also wenn du ein bisschen Input brauchst, komm zu mir. Ganz schnell. Finger zeigen kann ich gut. Aber Gott möchte mir helfen. Und als das dann bei mir angekommen ist, das war der größte Schatz, den ich in meinem Leben gefunden habe. Und den ich immer noch ausgrabe. Immer noch am Graben, tiefer gehen. Mehr Reichtum, der mir wirklich Sicherheit gibt in meinem Leben. Jeden Tag. Der mir Sicherheit darüber gibt, was passiert morgen wirtschaftlich mit meiner Familie, mit meiner Frau. Der mir Sicherheit gibt über meine Beziehung. Wie ich diese zu beurteilen habe, wie ich sie einzuschätzen habe. Welche Bedeutung sie haben, welche Bedeutung sie nicht haben. Und der mir immer wieder klar zeigt, Erlösung ist für dich vorbereitet, aber jetzt noch nicht. Ne? Die Erlösung kommt erst noch. 1. Korinther 15, Vers 5. Ist es nicht Vers 5? Nee, es ist nicht Vers 5, es ist Tod, wo ist dein Stachel? Den habe ich falsch aufgeschrieben. 55, dann habe ich eine 5 vergessen. Danke, Christian. 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der größte Schatz, den ich gefunden habe in meinem Leben, ist, dass ich eine Sicherheit darüber habe, dass mein Leben ewig ist. Und dass ich es in der Hand habe, dieses ewige Leben mit Christus zu führen. Und das ist die größte Sorge, die größte Schallmauer, das größte Undefinierte, was eigentlich vor jedem von uns liegt. Nämlich, dass wir eines Tages unser Leben beenden werden, dass ich einen Schatz gefunden habe, der diese Mauer durchbricht. Und in Matthäus 13, Vers 44 steht drin, der Mensch, der das gefunden hat, der war bereit, erstmal alles zu verkaufen, damit er diesen Schatz bekommt. Und die Herausforderung, um wirklich tiefer zu gehen, um den Schatz auch heute noch zu heben, die steht immer noch. So, jetzt frag dich mal, was hindert dich gerade daran zu graben? Was steht zwischen dir und dem Heben des Schatzes des ewigen Lebens, des Überwinden des Todes? Was steht zwischen dir und der Wahrheit? Wirtschaftliche Sorgen, dein Job, deine Arbeit, deine Firma, deine Karriere. Emotionale Sorgen, deine Beziehung in deinem Leben, deine Freunde, deine Frau, deine Kinder, deine fehlenden Freunde, deine fehlende Frau, deine fehlenden Kinder. Was steht zwischen dir und dem Heben dieses Schatzes? Nimm dir die Zeit. Du musst dir keine Sorgen machen. Nein. Die Sonne draußen macht es ein bisschen leichter, über das Thema nachzudenken. Aber es ist nichtsdestotrotz genauso wichtig, dass jeden Tag darüber nachzudenken und zu sagen, bin ich bereit, alles zu geben, um diesen Schatz zu heben? Und in der Wahrheit zu leben und in der Wahrheit allen Menschen da draußen davon zu erzählen, dass es diese Wahrheit gibt. Das ist das, was der Mann, Matthäus 13, Vers 44, gemacht hat. Das ist, was ich jeden Tag machen möchte. Vielen Dank.